Hallo, mein Name ist Stefan Pfeiffer und das ist der IBM Live Studio Podcast. Hier sprechen wir mit Experten über aktuelle Technologie- und Business-Themen. Herzlich willkommen zum IBM Live Studio Magazin vom heutigen 3. November. Ein Live-Studio-Magazin, das wir aus dem Lockdown entsprechend senden. Seit gestern befinden wir uns alle, wo es möglich ist, wieder zu Hause. Das ist ein guter Zeitpunkt, haben wir uns gedacht, um eine kleine virtuelle Reise anzubieten. Und zwar reisen wir Richtung Zukunft. Wir beschäftigen uns heute mit Technologien der Zukunft. Beispielsweise, wie wird autonomes Fahren in Zukunft aussehen? Und an welchen innovativen Themen wird im IBM-Forschungslabor in Zürich in Rüschlikon gearbeitet? Also bitte einsteigen Richtung Zukunft. Stellen wir uns alle vor, wie wir zukünftig im Auto sitzen und das fährt uns automatisch von A nach B, ohne dass wir selbst die Hand ans Steuer legen. Es ist noch schwer vorzustellen, aber es wird wahrscheinlich so kommen. Wie gut können wir dann diese Zeit nutzen, um uns beispielsweise auf den nächsten Termin vorzubereiten oder aber auch uns ein Filmchen entsprechend einzuziehen? Für dieses Szenario, bis es dazu kommt, gilt es allerdings noch ein Stück weit Weg zu gehen. Denn vollautonomes Fahren braucht entsprechend Daten, braucht Wissen. Die künstliche Intelligenz im Auto muss auf die Verkehrssituation, insbesondere auf die Gefahrensituation entsprechend trainiert werden, damit sie eben auch reagieren kann und entsprechend sicher ist. Menschen gehen in die Fahrschule, das haben wir alle hinter uns. Künstliche Intelligenz muss trainiert werden, braucht Trainingsdaten, braucht sehr, sehr viele Trainingsdaten und braucht nicht nur irgendwelche Daten, sondern ganz spezielle Daten. Und die Erzeugung und Aufbereitung dieser Daten, dazu braucht es Spezialisten, Experten. Und das sind B+, der Geschäftspartner der IBM und die IBM. Wir bieten gemeinsam innovative Datenlösungen an. Doch wie funktioniert das genau? Dazu hat sich mein Kollege Hans-Wind Parsinger von der IBM in der letzten Woche mit Alexander Nowak und Stefan Ranke von B+ unterhalten.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, herzlich willkommen. Das autonome Fahren ist nicht nur ein Hype-Thema. Autonomes Fahren wird unsere Mobilität, wird unsere Gesellschaft als Ganzes maßgeblich verändern. Die Entwicklung von autonomen Fahrzeugen, vor allem die Entwicklung von vollautonomen Fahrzeugen, stellt aber eine riesengroße Herausforderung dar, für die noch viele weitere Anstrengungen unternommen werden müssen. Eine Schlüsselrolle in der Entwicklung dieser Systeme stellen die Daten dar, die vielen, vielen Daten, die wir benötigen für das Training der künstlichen Intelligenz, der KI-Module, die vielen Daten, die wir benötigen für den Test und für die Absicherung. Und hier kommt nun B+ ins Spiel. Alexander, Stefan, herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute bei uns zu Gast seid. Bezüglich dieser Daten gleich die erste Frage, welche Beiträge leistet denn hier B+?
Ja, vielen Dank Hans, auch herzlich willkommen von meiner Seite, schön, dass wir hier heute dabei sein dürfen. Zu deiner Frage, ja, welchen Beitrag leistet B+ in Bezug auf die benötigten Daten im Bereich Fahrassistenz und autonomes Fahren? Für die Entwicklung von Fahrassistenzsystemen und autonomen Fahrzeugen werden Testfahrzeuge je nach Automatisierungslevel aufgebaut und mit entsprechend vielen Sensoren, das sind zum Teil hochauflösende Kameras, Radare, Lidare, ausgestattet und deren Daten dann auch entsprechend aufgezeichnet werden müssen. Wir als B+ liefern dafür komplette Validierungssysteme, um die Vielzahl von Sensoren und die dadurch entstehenden hohen Datenraten aufzeichnen zu können. Das Ganze beginnt mit der Anbindung der Sensoren, teilweise auch Steuergeräte an unsere Messtechnik, um diese Rohdaten zeitsynchron aufzeichnen zu können. Dann kommen entsprechende Recording-Lösungen in Form von Hardware und Software bis hin zu Connectivity-Lösungen für den Service und die Überwachung der kompletten Validierungskette im Fahrzeug aus der Ferne. Es werden beispielsweise bereits im teilautonomen Bereich extrem hohe Datenmengen im Terabyte-Bereich pro Fahrzeug pro Tag aufgezeichnet, welche dann anschließend natürlich auf schnellsten Wege Richtung IT-Netzwerk, Rechenzentrum für weitere Analysen eingespeist werden müssen. Auch dazu gibt es seitens B+ hochperformante Storage- und Upload-Lösungen, um die Daten im gleichen Tempo zu übertragen, wie eben zuvor im Fahrzeug aufgezeichnet. Im Backend werden die Daten dann weiter verarbeitet mit Lösungen, zum Beispiel von IBM im Bereich Datenmanagement und Datenaufbereitung. Und zu guter Letzt müssen die Daten dann natürlich auch an verschiedene Standorte, Entwicklungszentren weltweit verteilt werden. Letztendlich sprechen wir also von vielen Petabytes, die sich zwischen den Standorten und Kontinenten hin und her bewegen.
Vielen Dank, Stefan, für diese erste Einführung. Alexander, da ja nun nicht alle Zuschauer, Zuhörer aus der Automobilindustrie kommen, da euch nicht alle kennen, magst du vielleicht ein paar Worte zu B-Plus sagen?
Ja, sehr gerne, Hans. Vielen Dank auch von meiner Seite und herzlich willkommen auch von mir. Ein paar kurze Worte zur B-Plus. Die B-Plus ist eine Firma, die seit 24 Jahren im Bereich der Engineering-Dienstleistungen und auch Produktlösungen unterwegs ist. Wir haben seit dem Jahr 2000, 2001 Erfahrungen gesammelt in der Entwicklung von Kamerasteuergeräten oder auch Radar- und LiDAR-Steuergeräten zusammen mit unseren Kunden, die hauptsächlich der Tier-1-Ebene angehören. Also Firmen wie zum Beispiel ZF, Conti, Bosch, wie auch immer man sie bezeichnet. Im Grunde können wir alle dort nennen, die sich in der Sensorik bewegen und entsprechende Aufzeichnungslösungen benötigen. Wir haben angefangen in der Softwareentwicklung der Kamerasysteme und sind über das Thema Absicherung stark in das Produktspektrum hineingekommen, haben dann einzelne Lösungen sehr kundenspezifisch entwickelt und auch dort weltweit zur Verfügung gestellt. Und seit etwa 5 Jahren bauen wir ein eigenes Produktportfolio auf, das entsprechende Erfahrungswerte aus den Projekten mitnimmt und eben von Anbeginn der Datensammlung, wie es Stefan auch gerade schon vorgestellt hat, bis zum Abliefern der Daten im Datencenter und darüber hinaus auch im Bereich der Rückspiellösungen, bezeichnen wir dann als Reproduktionshill oder ähnliches, dort auch mit anzusiedeln. Über die Tier-1-Ebene haben wir natürlich auch relativ viel Kontakt zu den eigentlichen Automobilherstellern. Und was jetzt im autonomen Fahren gerade die letzten Jahre sehr, sehr stark mit dazugekommen ist, sind, ich nenne das immer Technologiefirmen, die vorher eigentlich gar nicht als Automobilhersteller bekannt waren, sich jetzt aber in dem Bereich der sogenannten People Mover oder kleineren Busse, die autonom irgendwo durch die Gegend fahren oder Logistiklösungen, die irgendwo durch die Gegend fahren sollen und ähnliche Dinge, kommen eben auch neue Player mit ins Spiel, nicht nur die klassische Automobilindustrie, sondern tatsächlich auch neue Technologiefirmen und jeder, der Technologie letztendlich auch vorantreibt, ist in dem Bereich tätig. Das heißt, da gibt es viele Anknüpfungspunkte. Und unsere Systeme und Lösungen, genauso wie die Engineering-Leistungen, haben bereits einen breiten Einsatz gefunden bei vielen der Kunden. Weltweit muss man sagen, obwohl wir eine kleine Firma von 240 Mitarbeitern hier im Südosten Deutschlands sind und uns von hier aus eigentlich versuchen, mit den Kunden entsprechend weiterzuentwickeln.
Vielen Dank, Alexander. Du hast es schon angesprochen. Wir sind jetzt gemeinsam schon einige Zeit hier im Markt unterwegs und es scheint wirklich so zu sein, dass wir bei jedem Automobilhersteller, bei jedem Zulieferer, aber auch bei den neuen Playern hier aktiv und engagiert seid. Ja, woran liegt das? Was macht denn eure Lösung da so besonders?
Ja, also wir nutzen nicht nur das Thema der Aufzeichnung aus dem Datenstrom des Sensors heraus, sondern bei uns geht es um das Verständnis der gesamten Kette und auch um die Begleitung der Entwicklungsprojekte in einem sehr engen Maßstab. Das heißt, wir arbeiten sehr, sehr intensiv mit unseren Kunden zusammen, bauen sehr viel auch um die Produkte herum an Lösungen. Wir sprechen da von nicht nur klassischer Aufzeichnung der Daten, sondern einer intelligenten Aufzeichnung, die auch die Möglichkeit mitnimmt, im Fahrzeug bereits entsprechend Daten vorzuselektieren und so weiter. Und nicht alle Daten tatsächlich aufzuzeichnen. Das kommt dabei auch ein bisschen immer darauf an, in welchem Produktstadium befinden wir uns gerade in der Entwicklung beim Kunden. Letztendlich, wir haben auch ein Online-Monitoring, das wir mit anbieten, das quasi die Möglichkeit bietet, alle Testfahrzeuge weltweit in einer Flottenmanagement-Lösung zu administrieren, zum einen, aber auch dann zu verstehen, ist die Messtechnik, die im Fahrzeug verbaut ist, funktional, ist die Anzahl der Daten entsprechend dem, was ich haben will, oder auch nicht. Und es geht dann natürlich auch weiter. Und da kommt auch die Zusammenarbeit mit IBM mit ins Spiel. Wie geht es dann im Datencenter letzten Endes weiter? Wo liefern wir Daten ab? Was passiert danach? Welche Art der Weiterverarbeitung gibt es dort? Es gibt viele Player, die im Bereich künstliche Intelligenz hier unterwegs sind und Lösungen mit dazu anbieten, ob jetzt in der Cloud oder in der Private Cloud, im Datencenter, wie auch immer. Wir haben das auch schon mal dargestellt in einer Gemeinschaftsproduktion, würde ich das mal nennen, zusammen mit IBM und NTT, einem Datencenter-Provider, aber dann auch weiteren Playern wie Lenovo und Insenda, indem wir dort ein sogenanntes Projekt der Data Garage vorgestellt haben. Und uns ist wichtig, den gesamten Prozess mit abzudecken und dem Kunden eine Lösung zu bieten, die jetzt nicht nur punktuell eins der Probleme löst, sondern die Gesamtheit der Abwicklung und der Daten entsprechend mitbringt. Und das Datenmanagement von IBM spielt hier natürlich eine deutliche Rolle. Das haben wir auch vorher schon gehört von Stefan. Also da kommt natürlich ein ganz enger Link auch zustande. Wo können wir entsprechend Technologien gemeinsam nutzen? Wie können wir im Fahrzeug mehr Themen adressieren, die dann im Datencenter weniger Probleme bereiten?
Ja, macht absolut Sinn. Vielen Dank für die Antwort, Alexander. Wir sehen heute, und das ist ein Punkt, der immer wieder hochkommt, dass viele Tätigkeiten im Engineering in die virtuelle Welt verlagert werden und mittels Simulation gelöst werden. Wie bewertet ihr diesen Trend? Wird es zunehmen? Werden wir irgendwann einen Punkt erreichen, an dem wir keine physikalischen Tests mehr brauchen, an dem wir keine Daten aus dem Fahrzeug mehr benötigen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke, im ersten Schritt wird es immer auch zukünftig nötig sein, die Daten real und vor allem zeitsynchron aufzuzeichnen im Fahrzeug, um die durch Simulation erzeugten Daten dann auch später zu ergänzen und abzusichern. Spezielle bzw. kritische Szenarien, wie zum Beispiel Geisterfahrer auf Autobahnen erkennen, können natürlich über die Simulation sinnvoller und gefahrloser erfasst werden. Die theoretisch notwendigen Millionen Kilometer Absicherungsfahrten für autonome Fahrzeuge sind allerdings, denke ich, auch nur durch den Einsatz von intelligenten Simulationen auch möglich. Also aus meiner Sicht sowohl reale Testfahrten wie auch Simulationen werden zukünftig auch kreativ wichtig sein.
Also wir brauchen beides. Jetzt sprechen ja viele Leute von einem Auto als einem Datencenter auf Rädern. Wie bewertet ihr das? Wie geht diese Entwicklung weiter voran?
Ja, also wenn man die Vergangenheit der Aufzeichnungslösungen sich ein Stück weit anschaut, war dort sehr viel proprietäres Datenformat, sehr viel proprietäre Datenspeicher, die in der Gesamtheit der Datenmengen natürlich eine gewisse Komplexität im Handling auch darstellen. Das heißt, unser Ansatz ist dort tatsächlich die Datencenter-Technologie im Fahrzeug so weit voranzubringen, dass man eine nahtlose Integration des Fahrzeugs letztendlich in die Datencenter-Welt hat, dass das Fahrzeug als Edge-Device letztendlich mit etabliert werden kann und dass dort so schnell wie möglich Daten von A nach B tatsächlich transportiert werden können. Ein Datentransfer über die Cloud ist bei den Terabytes an Daten direkt aus dem Fahrzeug aktuell eher schwierig. Das heißt, man muss dort sicherstellen, dass man den tatsächlich physikalischen Upload der Daten in das Datencenter entsprechend nahtlos vorantreiben kann. Ob das jetzt mit einem Kabel direkt am Fahrzeug angesteckt wird und mit 100 Gigabit Ethernet oder ähnlichen Technologien übertragen wird, oder ob ein Datenspeicher aus dem Fahrzeug entnommen wird und im Colocation Space entsprechend dann eingespeist wird, sei es mal dahingestellt, das ist immer so ein bisschen prozessabhängig auch letzten Endes, aber da versuchen wir eben tatsächlich die Verbindung zu schaffen zwischen dem sehr speziellen Testfahrzeug, dem sehr speziellen Setup im Testfahrzeug, was man in der Regel vorfindet, und dem sehr standardisierten und mit geringen Latenzen behafteten Themen, die man im Datencenter letzten Endes braucht. Und deswegen bringen wir dort auch Produkte und Lösungen in den Markt, die diese Technologie fürs Fahrzeug tauglich machen und eben diesen Prozess komplett unterstützen. Und dann auch die Verbindung letzten Endes auch zu den Technologiespielern, wie jetzt IBM in dem Beispiel, wo wir dann auch eben schauen, was für Themen können wir tatsächlich im Fahrzeug auch softwareseitig vielleicht noch mit adaptieren, um den Prozess insgesamt zu verbessern.
Vielen Dank. Wer jetzt weitere Informationen benötigt, wer mehr zu diesem Thema wissen will, an wen kann er sich wenden und welche Informationen könnt ihr zur Verfügung stellen?
Ja, wie schon von Alexander angedeutet, gibt es ja dieses gemeinsame Kooperationsprojekt mit dem Namen Data Garage, mit den Partnern NTT, IBM, Incendo AI, Lenovo, das wir gestartet haben. Und daraus ist ein sehr interessantes White Paper entstanden, in dem die technische Lösung vom Sensor in die Cloud auch im Detail beschrieben wurde. Zusätzlich gab es auch Webinare, in denen die komplette Lösung durch die jeweiligen Kollegen dann auch beschrieben wurde. Beides könnt ihr auf unserer Webseite finden, www.bplus.com. Gerne können Sie uns natürlich auch direkt über sales@bplus.com kontaktieren, um mögliche Lösungen oder Konzepte speziell für die Anwendungen auch zu besprechen.
Vielen Dank. Jetzt zum Schluss hätte ich noch zwei persönliche Fragen an euch mit der Bitte um kurze Antwort. Wann glaubt denn ihr, dass hier in Deutschland autonom fahrende Autos, Fahrzeuge Realität werden? Und seht ihr dem positiv und mit Freude entgegen? Oder habt ihr vielleicht doch auch ein wenig Sorge bei dem Gedanken, dass die Maschine, dass das Auto ganz ohne unser Zutun die Kontrolle übernimmt?
Also da würde ich als erstes mal antworten wollen. Also meine persönliche Einschätzung ist, ja, wir werden noch ein paar Jahre brauchen, um die Komplexität der aktuellen Szenarien, die man draußen im Straßenverkehr vorfindet, egal ob in jeder Stadt dieser Welt autonom zu fahren ist oder auf Autobahnen oder Ähnlichem. Wir werden sehen, dass gewisse Funktionen, die gibt es ja heute schon in den Fahrzeugen, mehr und mehr Einzug halten und mehr freigegeben werden, die auch entsprechend für Autobahnpilot und ähnliche Dinge unterwegs sind. Es wird aber noch eine Weile dauern, bis tatsächlich alles soweit abgesichert und auch rechtliche Rahmenbedingungen dafür geschaffen sind, dass autonome Fahrzeuge fahren können. Meine persönliche Einschätzung natürlich, ich bin sehr begeistert von dem Thema und es ist ein Technologiethema, das uns alle voranbringt letzten Endes und gewisse Dinge vereinfacht. Da denkt man nur mehr an das Thema Parken in der Großstadt, wenn das Fahrzeug einfach einen Parkplatz selbst findet, ohne dass ich irgendwo einen entsprechenden Parkplatz suchen muss und dann wieder zu meinem Termin irgendwo hingehen kann. Das sind so Themen, die tatsächlich das Leben einfacher machen und darauf freue ich mich und ja, sehe dem sehr positiv entgegen.
Danke, Alexander. Stefan, bei dir? Was meinst du?
Genau, also im Bereich Fahrerassistenz, wie es der Alexander schon gesagt hat, sind aus meiner Sicht auch bereits sehr fortgeschritten und es gibt auch Lösungen, die natürlich auch von eben mittlerweile schon im Fahrzeug eingesetzt werden. Das ist auch für die Sicherheit der Fahrzeuge extrem wichtig aus meiner Sicht. Das Thema vollautonomes Fahren im Bereich Level 5 wird sich meiner Meinung nach ein paar Rolle ziehen letztendlich. Da gibt es noch viel zu tun. Aber ich sehe dem auch sehr positiv entgegen. Wir sind als Bedürfte live dabei bei der Entwicklung der Themen. Von dem her, ja, es wird noch dauern, aber ich denke, es wird gut werden in Zukunft.
Dann danke ich euch vielmals für eure persönlichen Einschätzungen, für das tolle Gespräch und gebe damit zurück in unser IBM Live-Studio, zurück zu Stefan Pfeiffer.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Dankeschön.
Herzlichen Dank für diese wirklich faszinierenden Einblicke in die Welt des autonomen Fahrens. Ich stelle mir natürlich die Frage, werde ich das erleben, werde ich selbst mal im autonomen Fahrzeug sitzen und mich durch die Gegend kutschieren lassen. Schauen wir mal. Das andere Thema. Oft spiegelt sich das Thema Digitalisierung in konkreten Herausforderungen wider. Das merken wir ja gerade in der aktuellen Pandemie. Digitalisierung ist extrem wichtig. Beispiele, wie können wir unsere Lieferketten krisenfest machen? Oder wie können wir künstliche Intelligenz im Arbeitsalltag in Unternehmen nutzen? Im IBM-Labor in Zürich wird genau an solchen Fragen und an der Zukunft der Technologie geforscht, etwa im Bereich Daten, künstliche Intelligenz und Quantum Computing. Wir hatten ja schon Heike Riehl zum Thema Quantum Computing hier. Wir haben Deep Search-Technologie der IBM vorgestellt oder RoboReaction, das entsprechende Laborverfahren entsprechend optimiert. Das IBM-Labor ist nicht nur eine Wissenschaftsinstitution, vernetzt sich mit der Wissenschaftscommunity, sondern arbeitet sehr, sehr konkret an Lösungen für den Kunden, an Lösungen entsprechend für die Gesellschaft. Das IBM-Labor blickt dabei nicht nur in die Zukunft, sondern eine sehr beeindruckende Geschichte. Beispielsweise blickt man auf zwei Nobelpreise. Dr. Christian Keller, der Geschäftsführer, der Vorsitzende der Geschäftsleitung der IBM in der Schweiz, und Dr. Alessandro Quirioni, IBM Fellow und Direktor des IBM Research Labs in Zürich, geben uns hier spannende Einblicke. Das Gespräch auf Englisch hat meine Kollegin Angela Harp aus der Kommunikationsabteilung von IBM Research in Europe geführt. Auch dieses Gespräch haben wir in der vergangenen Woche aufgezeichnet.
Hi and welcome to IBM Live Studio. I'm coming to you from IBM Research Zurich here in Switzerland. It's one of the largest labs in Europe and one of 19 labs worldwide. Today I have two very distinguished guests joining me to talk about how research and business are collaborating together. Dr. Christian Keller is the CEO of IBM Switzerland, and Dr. Alessandro Curioni is IBM Fellow and Director of IBM Research Zurich. Welcome.
Thank you.
Thank you.
Good morning.
So I'm going to start with, we're here live at the lab at IBM Research Zurich, and we're going to find out what we do here at the lab. So turning to you, Dr. Curioni, IBM Research Zurich was established in 1956, and since then it has had a very impressive history. What makes the lab so unique?
This lab, IBM Research in Switzerland, in Zurich, is one of the oldest labs of IBM Research and has a very, very strong legacy. We had across our life many successes, including four people that won the Nobel Prize for physics. And we have contributed really to shape IT and computing through the years. And there are three major things that make this lab really unique. One is the diversity of disciplines that we have at the lab. We have experts in mathematics, computer science, biology, chemistry, healthcare, and many, many, many others. The second thing is the diversity of culture that we have in this lab. We have more than 40 nationalities working here, and each of these different culture bring in a different viewpoint on how to solve the problems, and this of course is a big differentiation. The third thing is that this lab, exactly because it is in a very, very vital ecosystem of innovation like the Swiss one and the European at large, really allow us to drive open collaboration. For example, we are collaborating with more than 45 different European projects that involve more than 600 partners with which we can collaborate. And you know, this cross-fertilization and collaboration allow us to do things that are very, very difficult to do otherwise.
Can you tell us what are the main research areas at the lab and how are they making an impact on industry?
We are doing research, you know, from the fundamentals, so understanding how devices works, to developing new computing device, right? The future of computing is not only digital computing, it's having machines that are able to accelerate AI in a much, much more efficient way, is having quantum computers, right, that will revolutionize the world. So we are working also in developing these disciplines and eventually bringing all these things together to differentiate cloud and hybrid cloud, that is the major delivery engine for the business today in the future. And while we are doing this, we are also experimenting new application in which, again, quantum, AI, and cloud together can make a difference. For example, we have a project that is able to automatize chemistry and automatize the ideation process of the chemistry development up to the execution of the chemical system in robots. We are also, you know, driving differentiation in cloud via security research. Here at the lab, we have a group that has been developing and is developing, you know, the future of cryptography, quantum safe cryptography. And, you know, overall, we are trying to drive the future of computing.
Dr. Keller, so let's find out how these two worlds come together. So how is IBM Research and IBM Business collaborating?
So look, first of all, I mean, we are enjoying an excellent collaboration, Alessandro with his team and myself with my team. I think it's a tremendous asset that we are having here in Switzerland, and we are very blessed and proud of it. Not so much internally, but particularly that's the constant feedback we are getting every day from our clients. And the clients are very keen really to get at the very forefront what's the latest and greatest from a technology perspective. And here I think it's extremely important. It's not for the sake of technology. So what clients are asking, and here is where it shows the fruitfulness of the collaboration between the research team and my team, is really applying technology for solving business problems, business topics. And if we look back the last 6 to 9 months, I mean, with the COVID-19 situation I've been seeing, this was a further boost or accelerator in terms of leveraging digital capabilities and further advancing their journey towards digitization. And one of the dominant questions that keep coming up and up again, and what Alessandro was mentioning, is the topic security. Just one element. I'll come back to a second element. So the more you're going into digital, the more you're exposing yourself in terms of security threats. And here, I think that's a tremendous, tremendous asset to have direct access to the researchers at the very, very forefront, to apply them and to pull them in into client projects, that their clients are really able to benefit from our capabilities in terms of cryptography, but also what's next. There are some industries that are a bit more at the forefront when we're talking about new computing paradigm that will have a coexistence traditional one, talking about quantum. They're very keen to understand what they need to do in terms to be ready when quantum is really hitting the road on a broad basis. And the second topic besides security is really about this hybrid cloud platforms. I think that's the standard today. IT is being consumed through the cloud, but through the hybrid cloud. Here again, it's important to differentiate. Not everything is going public. I mean, that's not realistic. And you've seen as well how the market has turned around and come to the notion that we were basically 2 to 3 years ago already touting, that there is a world of coexistence. We will have still some traditional computing pattern in a very on-prem environment. Then we'll have private clouds, but then also we have public clouds. And we have this coexistence to build up a robust, scalable hybrid cloud platform by applying all these technologies, whether it is AI, whether it is data cleansing, and so on and so forth. I think that's the melting pot. And again, I mean, I can't emphasize enough how important this collaboration is. And clients are giving us highest marks about what we are doing here together.
In terms of digitalization, what are some of the problems companies are facing today? And how is IBM Innovative Technologies, how are they helping solve these problems?
So I think everyone who has worked in a commercial area, I mean, is concerned about data and data quality. And it's an old saying, garbage in, garbage out. If the data isn't there, if the structure, the information architecture isn't there, there is no point in investing in new technologies like AI, running heavy duty analytics, and so on and so forth. So the first step, and here is where still many clients are in, is really to get curated data, to get an understanding what are the data that they need to develop new business models, or to develop a kind of a services to provide them long-lasting and distinguished client experiences. So that's the first element. And here, obviously, with the help of research, I mean, having tools that are able to do this cleansing, to help them building up a kind of proper and sound information architecture, I think that's one of the first steps, and where we are really using as well the techniques, and so on and so forth. So I think that's the basis to start with.
Great, thank you. So where do we go from here? Would you like to say a few words on how the collaboration will continue, Dr. Kurioni?
Yes, definitely. And I do think that a very good point that Dr. Keller mentioned is hybrid cloud. So hybrid cloud will allow us also to transfer in a much more agile innovation that we create here at the lab to clients for testing and redeployment. So I do think that, you know, starting to bring collaboration to a next level through an hybrid cloud, our hybrid cloud platform, and even intensify this transfer of innovation to business is something that probably we are betting on for the next few years.
Great. And what would you like to see coming from research in the future?
I mean, as what we have been seeing today, that we are able to get technologies that help and support us, the commercial side, so to speak, to develop solutions to tackle an urgent business problem. And particularly if you're looking about the whole discussion about environmental challenges that we are facing, I'm just picking up one element, material science. If you look about the electrification of the whole mobility, about vehicles, cars, the discussion about batteries, substituting some of the key ingredients, cobalt and so on and so forth, well, these natural resources are really naturally limited. So there are many, many challenges ahead of us, and I'm extremely positive that technology will help us to cope with them and to find different solutions that today we can't think of, and this has always been in the past. And another element, the last one just to mention, this collaboration is not only up for large multinational clients. Just bring up the example of Sucafina, for instance, was a kind of a startup. We were able to do by applying our blockchain technologies and so on and so forth to really trace back in the morning when you are zipping your coffee back to the farmer, and you're able to donate to see where the coffee has been planted, has been harvested, all the different steps, and cutting out some of the elements in the supply chain, but also get the transparency that the one who really were involved generating value, you were able to provide them with respective awards. So that's, I think, a perfect example that this collaboration is not only working for large multinationals, but also for smaller companies, complete new areas, and there are tremendous opportunities ahead of us.
Thank you, Dr. Keller. Thank you, Dr. Kurioni. Thank you for joining us. This is IBM Live Studio coming to you from Switzerland. Please stay tuned for the next episode. Next time, we will be talking about security and innovation around this topic. Thank you and bye-bye.
Vielen Dank an die Kolleginnen und die Kollegen aus der Schweiz. Es ist immer wieder faszinierend, dort mit den Kolleginnen und Kollegen zu sprechen und die Ergebnisse vorzustellen, von den Praxisanwendungen bis zur theoretischen Forschung. 2 Nobelpreise, 4 Nobelpreisträger, das spricht für sich, aber der Blick ist ganz eindeutig in die Zukunft gerichtet. So, damit wären wir heute wieder am Ende des Magazins angekommen. Ich hoffe, unsere kleine Reise in die Zukunft, per Anhalter in die Zukunft, hat Ihnen Spaß gemacht. In der kommenden Woche, eigentlich habe ich heute schon Urlaub, aber in der kommenden Woche moderiere ich nicht. Deswegen werde Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Markus Lüschig begrüßen. Die Themen werden sich hier rund um den Mittelstand und die Digitalisierung drehen. Ich hoffe, Sie, ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein. Mich seht ihr, mich sehen Sie in 2 Wochen wieder im übernächsten Live-Studio-Magazin. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie, bleibt gesund. Bis dann, ciao.